Moin, herzlich willkommen. Ihr seht eine neue Folge Frag Calcio bei Calcio Berlin. Heute mit mir. Mein Name ist Christoph Kröger. Ich beantworte im Folgenden wieder mal eure Fragen. Das machen wir jede Woche hier an dieser Stelle und das schon seit einigen Jahren, so auch heute. Aber der Anfang von Frag Calcio ist ja auch immer ein guter Moment, um so ein bisschen Housekeeping zu betreiben. Wir haben euch, glaube ich, die letzten Jahre so ein bisschen hängen lassen, was so die Weihnachtsplanung bei Calcio Berlin angeht. Haben vorher nicht gesagt, was ist da eigentlich los? Kommt Content? Wenn ja, wie viel? Welcher? Macht ihr Pause? Macht ihr keine Pause? Deshalb das mal ganz kurz, um es klarzustellen. Also wir werden auch über die Feiertage so wenig wie möglich arbeiten, werden Zeit mit unseren Familien verbringen, mit Freunden verbringen, auch mal ein bisschen durchschnaufen, so ein, zwei Wochen, um dann im neuen Jahr wieder mit mehr Power und mit mehr Energie am Start zu sein. Aber es wird Content geben, also es gibt keine komplette Content-Pause. Wir werden ein paar Dinge vorproduzieren. Ich hätte euch gern auch mit an die Hand genommen und durch unseren Content-Plan geführt. Wir wissen nur nicht, wie detailliert wir den jetzt umsetzen können oder wie viel wir davon umsetzen können, weil Nico ist leider Anfang der Woche krank geworden, der liegt flach aktuell. Wir hoffen sehr, dass er dann am Ende der Woche nochmal am Start sein kann, um so ein paar Sachen zu machen, so ein paar Vorproduktionen und hoffentlich ist er auch bei der Weihnachtsfeier am Donnerstagabend mit dabei. Aber das ist ein anderes Thema. Für euch wichtig ist, es gibt am Donnerstag, also morgen natürlich nochmal eine Folge Frag Kaffee-Calcio mit vielen schönen Dingen, die da geplant sind. Da gibt es dann auch Videos auf dem Zweitkanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, gerne nachholen. Es gibt am Sonntag natürlich noch eine neue Folge Hall of Fame mit einem deutschen Spieler. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird dann die letzte Hall of Fame-Folge für dieses Jahr sein. Am letzten Sonntag des Jahres wird es eine Tierlist geben, eine ganz besondere. Quasi ein Update, ein Update einer Tierlist, die wir schon häufiger gemacht haben. Es wird die ersten oder mindestens mal einen Shopping Guide geben, ja, ist diese Zeit wieder, wo es Shopping Guides gibt, da wird mindestens mal einer kommen. Und ja, im Großen und Ganzen, wir werden in Café Culture Awards verleihen, da wird es ein Video zu geben. Und wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie Nico sich fühlt und wie viel wir dann letztendlich auch umsetzen können. Aber dann sind wir zurück im neuen Jahr. Unter anderem dann auch wieder mit Frag Calcio. Ah, stimmt, wir machen natürlich wieder ein Weihnachtsfrag Calcio. Das werden wir auch noch aufnehmen. Da seht ihr übrigens jetzt schon, hoffentlich, bei YouTube und in unserem Discord-Channel einen Post, wo ihr Fragen an uns alle einreichen könnt. Ja, schaut da gerne mal vorbei, schickt eine Frage. Vielleicht so eine Jahresfazitfrage, was euch so einfällt. So allgemeinere Fragen vielleicht. Und damit gehen wir rein in dieses Frag-Calcio. Und zwar mit der Frage von Theo Fernandes. Moin, moin. Wenn ihr einen Blick in die Bundesliga-Glaskugel werft und ihr in 50 Jahren euren Enkeln von den frühen Zeiten erzählt, in Klammern gemäß dem Motto, früher war alles besser und das waren richtige Männer, die auf dem Platz gestanden sind, werde ich ziemlich sicher genauso machen. Wie wahrscheinlich sind die folgenden Ereignisse und Anpassungen seitens der DFL und der Bundesliga im Jahr 2075? Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeiten in Prozent? Erstens, Playoffs werden eingeführt. Zweitens, Spiele finden im Ausland statt. Drittens, Liga wird auf 20 Mannschaften erhöht. Viertens, Stadionbesucherzahlen sind rückläufig und die Atmosphäre erinnert an eine Beerdigung. Fünftens, Einführung eines weiteren Pokalwettbewerbs. Sechstens, Einführung der Super League / einer europäischen Liga. Das klingt jetzt erstmal relativ viel. Ich habe mir vorher Prozentzahlen aufgeschrieben, aber eher so aus dem Bauch heraus. Deswegen, wir behandeln das quasi wie so ein Quickfire. Playoffs werden eingeführt, dahinter in Klammern noch Meisterschaftsplayoffs, Abstiegs- / Aufstiegsplayoffs. Ich finde, die drei Themen muss man ganz unterschiedlich betrachten, weil, fangen wir an mit Abstiegsplayoffs, wüsste ich nicht, warum es die geben sollte. Also wie sollen die auch funktionieren? Gebe ich 1%, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, 50 Jahre ist ein enorm langer Zeitraum. Also denkt mal 50 Jahre zurück, wie der Fußball da aussah. Also keine Ahnung, ob der sich genauso rasant und krass weiterentwickelt die nächsten 50 Jahre, aber trotzdem, das ist ja ein unfassbar langer Zeitraum, da bin ich einfach 85, da wird die ganze Welt ganz anders aussehen. Also das ist hier ein bisschen Stochern im Dunkeln, aber nur mal so, was halten wir für wahrscheinlich und was eher nicht. Abstiegsplayoffs halte ich für super unwahrscheinlich. Meisterschaftsplayoffs, da kann ich den Reiz schon eher verstehen. Und man muss natürlich auch immer so aus der Perspektive denken, was lohnt sich für die Liga, die DFL oder den DFB, je nachdem. Wo kann man mehr Geld rausholen? Was kann man gut vermarkten? Meisterschaftsplayoffs könnte man gut vermarkten. Und ich meine, vielleicht sagt man irgendwann, okay, wenn die Bayern irgendwie jetzt in den letzten 45 Jahren 42 Mal Meister geworden sind, vielleicht brauchen wir da einfach mal eine Umstrukturierung und eine Formatänderung. Je länger ich drüber nachdenke, desto wahrscheinlicher wird es, weil bei mir steht hier 5%, aber da bin ich schon beim Vorlesen der Frage nicht mehr gewesen. Ich gehe sogar deutlich höher. Ich gehe deutlich höher, weil wir müssen uns ja auch immer vorstellen, also Amerikanisierung des europäischen Sports wird wahrscheinlich voranschreiten, könnte ich mir vorstellen. Boah, ich gehe sogar auf 20%. Ich würde an der Stelle gern wissen, ob es in 50 Jahren jemanden gibt, der darauf reagiert. Gibt es da YouTube noch? Kann man da noch diese Videos sehen? Ich habe viele Fragen. Wenn es jemand tut, liebe Grüße in die Zukunft. In 50 Jahren. Welches Jahr haben wir denn in 50 Jahren? 2075, ne? Ich spiele gerade Cyberpunk. Da sind wir im Jahr 2077. Dystopische Vorstellung. Vielleicht auch im Fußball. Punkt 2. Spiele finden im Ausland statt. Also so Pokalfinale, Supercup in Übersee. Halte ich für sehr wahrscheinlich. Halte ich wirklich für absolut wahrscheinlich. Nicht unbedingt Bundesligaspiele, nicht unbedingt das DFB-Pokalfinale. Aber sind wir mal ehrlich. Also die Globalisierung wird ja dann nicht plötzlich super, wird ja nicht abbauen oder es wird uninteressant, plötzlich in andere Märkte zu expandieren. Das Supercup-Finale, ach komm, das wird doch schon in ein paar Jahren irgendwo anders stattfinden. Auch wenn man jetzt noch sagt, nein, auf keinen Fall. In 10 Jahren findet das woanders statt. In 10 Jahren haben wir in Asien oder sonst wo ein Supercup-Finale. Oder nicht? Bin ich dazu negativ? 95%. Komm. Punkt 3. Liga wird auf 20 Mannschaften erhöht. Ah, das wird immer wieder diskutiert. Es gibt halt so viele Pros und Cons. Also Vorteile, Nachteile. Es gibt Ligen, die jetzt auch wieder schon zurückgestuft haben. Super schwer einzuschätzen. Für mich wirklich so ein 50-50-Ding. Ich gehe sogar aber mit 60%, weil einfach es vielen größeren Clubs, mächtigeren Clubs entgegenkommen würde, so ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, es ein bisschen unwahrscheinlicher zu machen, dass man absteigen kann, mehr Einnahmen durch mehr Spiele. 60%. Was haben wir dann? Stadionbesucherzahlen sind rückläufig und die Atmosphäre erinnert an eine Beerdigung. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also Stimmung auf einer Beerdigung, a.k.a. Trauerstimmung, das schon mal gar nicht. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen anders betrachten. Die Stadion- oder Besucherzahlen könnten rückläufig sein und abnehmen in 50 Jahren. Ey, man hätte eher so mit 20 Jahren hier vielleicht arbeiten müssen. 50 Jahre sind so unrealistisch weit weg. Wird da überhaupt noch Fußball gespielt? Ja, das ist ja schon mal die erste Frage, die ich da habe. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Zuschauerzahlen etwas rückläufig sind, wenn man so die Ticketpreisentwicklung anschaut, wenn die weitergeht. Gut, da bewegen wir uns dann in irgendwelchen Finanzutopien für die Zukunft, keine Ahnung. Aber wenn die Ticketpreise immer teurer werden, kann ich mir vorstellen, dass wenn die Schere zwischen Arm und Reich auch in der Gesellschaft so weitergeht, dass dann wirklich irgendwann nur noch wirklich sehr gut verdienende Leute ins Stadion können. Die sind nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt die allerbeste Stimmung zu machen. Also ich glaube schon, dass es eine Tendenz in die Richtung geben wird. So extrem wie hier beschrieben nicht. Was hängen wir da für eine Zahl hinter? 20%. Nummer 5. Einführung eines weiteren Pokalwettbewerbs. Ah, glaube ich nicht. Glaube ich nicht so richtig dran. Ich meine, es gab ja mal einen Ligapokal. Also das ist damit gemeint, so Carabao Cup und keine Ahnung, in Spanien spielen sie den, spielen sie auch noch einen Cup mit Halbfinale und Finale aus. Also so ein Ligapokal, den gab es ja mal in Deutschland, ist schon eine ganze Weile her, dass es den nicht mehr gibt, aber es war ja auch so 4 Teams und die spielen dann 2 Halbfinals, 1 Finale. Das kann es durchaus geben, aber ansonsten glaube ich, na, auch da gibt es wieder was zu auszuwringen und mehr Geld zu machen. 35%. Und das letzte, Einführung der Super League / einer europäischen Liga. Wird es geben. Da bin ich mir so sicher, dass es das irgendwann geben wird. Weil die Entwicklung der letzten Jahre geht ja ganz klar in diese Richtung, dass irgendwann, dass diese Clubs zu reich, zu groß, zu mächtig sind, um sich nicht zusammenzutun und was Eigenes zu machen, oder? Also das jetzt mal wirklich über Jahrzehnte weitergesponnen, das wird es irgendwann geben. In welcher Form auch immer. Aber ich hänge da, ich sag 90% sogar, dass es das in irgendeiner Form geben wird. Irgendeine Liga, wo die großen Clubs untereinander machen können, was sie wollen. Ob die dann noch in den nationalen Ligen vertreten sind, ob es dann noch eine Champions League wie aktuell in der Form geben wird, keine Ahnung. Aber es wird irgendeine Form einer Super League geben. Innerhalb der nächsten 50 Jahre. Nächste Frage kommt von Stefan E., The Legend. Servus Krögi, wie stehst du zu Felipe Luis als aufstrebendem Trainertalent bei Flamengo? Ich klammer hier jetzt einen großen Teil der Frage aus, weil kommen wir in der Antwort drauf zu sprechen. Ich finde, er gehört zweifellos zu den spannendsten Trainern Südamerikas und vielleicht sehen wir ihn ja schon bald bei einem Spitzenteam in Europa? Fragezeichen. Liebe Grüße. Ich habe die Frage, wie gesagt, ein bisschen eingekürzt, weil vieles besprechen wir jetzt im Detail. Felipe Luis kennt ihr noch als Spieler, hat bei Atletico sehr erfolgreich gespielt, hat bei Chelsea sehr erfolgreich gespielt, ist dann zu Flamengo nach Brasilien zurückgegangen, er hat nicht bei Flamengo, glaube ich, gespielt, aber in Brasilien gespielt, ist also nach Brasilien zurück, hat dann noch einige Jahre sehr erfolgreich gespielt, hat da wirklich quasi alles mit Flamengo gewonnen. Hat dann seine Karriere beendet, ist kurze Zeit später, ich glaube einen Monat nachdem er aufgehört hat zu spielen, Trainer der U17 geworden. Nur kurze Zeit später, ein halbes Jahr später, ist er Trainer der U20 bei Flamengo geworden, war da schon sehr erfolgreich. Und wiederum kurze Zeit später ist er Cheftrainer bei Flamengo geworden. Denn da lief es sportlich nicht so gut und er hat übernommen und hat diese Mannschaft quasi instantly besser gemacht. Die haben in derselben Saison noch den nationalen Pokal gewonnen, der da sehr gut bezahlt ist, also ein hohes Preisgeld hat, also auch eine gewisse Relevanz mit sich bringt, und den Pokal gewonnen. Und dann in seiner ersten richtigen Saison, die er von Anfang an betreut hat, gewinnt der Mann einfach 6 Titel. Also quasi hat dann nicht nochmal den Pokal gewonnen, aber in seiner Amtszeit, die jetzt so 1,5 Saisons ging, hat er eigentlich jeden Titel schon gewonnen, den es mit Flamengo in Brasilien zu gewinnen gibt. Das ist eine so krasse Geschichte, weil darunter natürlich auch die brasilianische Meisterschaft diese Saison, Copa Libertadores diese Saison, der hat fast so viele Titel als Trainer gewonnen, wie er Niederlagen hat. Ein paar Niederlagen mehr, ich glaube 9 Niederlagen und 6 Titel oder so. Crazy, was Felipe Luis da bisher gemacht hat. Und ja, Flamengo ist jetzt kein kleiner Club, ganz und gar nicht. Es ist einer der reichsten Clubs des Landes, mittlerweile wieder, nachdem sie vor einiger Zeit auch Finanzprobleme hatten, aber trotzdem einer der finanzstärksten Vereine, einer der mit dem größten Budget, können das meiste Gehalt zahlen oder mit das meiste Gehalt zahlen. Ist jetzt kein kleiner Club, den er jetzt aus dem Nichts groß gemacht hat, ne? Nur mal so für Kontext. Ich finde halt aber spannend, wie gut er sie gemacht hat und wie schnell, wie gut er sie gemacht hat, weil da ist nichts fluky an diesem Erfolg. Nichts. Die haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten Gegentore. Die haben mit Abstand die meisten Expected Points in der Liga gehabt. Die sind in fast jeder erstrebenswerten Kategorie bzw. Statistik Platz 1 in der Liga. Und das teilweise mit riesigem Abstand. Vielleicht kann man hier mal die Statistiken von X-Value einblenden. Wo Flamengo überall Platz 1 ist. Tore, habe ich gesagt, Expected Goals, ja, fair enough. Goal Conversion, Gegentore kassiert, Expected Goals Against, also wie viele Expected Goals hat man gegen sich, wie viele Schüsse hat man zugelassen, wie viele Schüsse aufs Tor hat man zugelassen. Field Tilt, gehen wir nochmal zurück zu Field Tilt bitte kurz. Fast 79%, Platz 2, Bahia hat 55%. Also die haben hier Bayern-like Statistiken geliefert teilweise, also vor allem was den Abstand zur Konkurrenz betrifft, in einer Liga, die nicht so aufgebaut ist, beziehungsweise nicht so ein Kräfteverhältnis hat wie die Bundesliga, wo die Bayern ja auch einfach wirtschaftlich so weit über allen anderen thronen und das Gefälle so krass ist. Es gibt in Brasilien auch noch andere Clubs, die zumindest in der Nähe oder teilweise sogar gleich auf sind, was die Finanzstärke angeht. Also das ist schon beeindruckend. Und taktisch ist es auch sehr spannend. Ich habe mir jetzt ein bisschen was angeschaut. Natürlich jetzt nicht so im Detail, als hätte ich jetzt ein Video drüber gemacht, könnte man durchaus auch mal machen, vor allem, wenn das so weitergeht, aber gerade mit Blick dann auch, ob das auch in Europa funktioniert. Wir haben ja auch mal über Fernando Diniz gesprochen im Format, wie spielt eigentlich so Relationismus, also wirklich sehr viele Freiheiten, was für in Europa ausgebildete Spieler einfach super schwer auch umzusetzen ist und zu verstehen ist, die natürlich zum Teil oder zum größten Teil mit Positional Play und ja, sehr festen Rollen und taktischen, wie soll man sagen, Automatismen aufgewachsen sind, die sich auch überall wiederholen. Felipe Luis kriegt es hin, halt mit seiner Mannschaft so einen spannenden Mix aus beiden Welten hinzubekommen. Du siehst viel Positional Play, du siehst aber auch so die Ansätze von Relationism, wie es genannt wird. Vereinfacht gesagt bedeutet das also zum Beispiel im Spielaufbau vor allem, das ist sehr strukturiert und verläuft nach einem klaren Plan und eine klare Positionierung, oft ein 3-2-Aufbau, ja, das, was man auch von diesem Positional Play aus Europa kennt, sehr strukturiert und gleichzeitig dann im Angriffsspiel gibt er offensichtlich seinen Spielern sehr viele Freiheiten. Da sieht man auch das, was man aus diesem Relationism kennt, dass Spieler wirklich viele Spieler auf engem Raum sind, kurze Abstände, Kombinationsfußball, viele, viele Freiheiten. Und das schafft er ganz gut zusammenzubekommen und da eine gute Balance hinzubekommen. Und das gepaart mit einem großen, großen Fokus auf die Arbeit gegen den Ball. Und das überrascht natürlich überhaupt nicht. Es überrascht eher, wie er das macht, weil der hat unter Diego Simeone lange gespielt. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er unter José Mourinho bei Chelsea gespielt. Also zwei Trainer, die vor allem dafür bekannt sind, defensiv zu stehen, tief zu stehen auch größtenteils, vor allem Fokus darauf, kein Gegentor zu kassieren. Und das Spannende ist, er hat diesen Fokus auch. Für ihn ist auch quasi am wichtigsten, wenig zuzulassen, aber er geht es ganz anders an. Und zwar, indem er hoch verteidigt und unglaublich viel Wert auf Pressing, aufs Angriffspressing, aufs Gegenpressing legt. Also man versucht, den Gegner in die gegnerische Hälfte zu oder in der gegnerischen Hälfte zu binden und einzuschnüren und so versucht man zu verhindern, dass der Gegner überhaupt in die Nähe des Tores kommt. Das ist jetzt auch nichts Neues, ja, aber nur so als Vergleich zu Simeone, zu Mourinho, unter denen er gespielt hat. Die Devise oder das Ziel ist das gleiche. Man geht es nur, oder Felipe Luis geht es nur komplett anders an. Super spannend. Und kann er auch nach Europa kommen, ist ja auch Teil der Frage. Und das ist auch der spannendste Teil der Frage, ehrlicherweise. Weil es gibt einige Trainer, die in Brasilien sehr erfolgreich waren und es teilweise gar nicht groß versucht haben in Europa oder es versucht haben, gescheitert sind. Ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Zum einen aus den Aspekten, die ich gerade beschrieben habe, weil der Fußball, glaube ich, auch übersetzbar ist in den europäischen Fußball. Aber vor allem auch, weil der Mann Englisch sprechen kann. Ich habe mir einen Podcast mit ihm angehört, mit John Obi Mikel. Es ist jetzt nicht das beeindruckendste Englisch, aber er kann gut Englisch und kann sich verständigen, wird dazu eben auch noch andere Sprachen sprechen. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr gut funktionieren könnte. Er kennt den europäischen Fußball, hat vor allem in Europa gespielt, lange, lange Zeit und das auch sehr erfolgreich, wie gesagt. Ja, vielleicht ist das wirklich ein riesiges Trainertalent. Man muss natürlich ein bisschen abwarten. Die Sample Size ist immer noch relativ klein, aber die Sample Size ist erfolgreicher, als das bei vielen Trainern am Ende der Karriere ist. Dementsprechend spannender Name auf jeden Fall. Wie alt ist Felipe Luis denn jetzt eigentlich? Der kann ja nicht so alt sein, weil 40. Der Mann ist 40 und hat in Brasilien quasi jetzt schon alles gewonnen, kann Haken hintermachen und eigentlich schon eine neue Aufgabe suchen, vor allem in Europa. Ich fände es großartig, wenn wir den demnächst bald irgendwo in Europa sehen, an der Seitenlinie. MARH hat folgende Frage gestellt. Gute, sind Karl und Elmala mittlerweile so gut, dass man aktiv nach Gegenargumenten suchen muss, um sie nicht für die WM in Betracht zu ziehen? Oder man ist Mario Basler und hasst junge Spieler einfach aus Neid grundlos? Grüße aus dem Klein-Paris Deutschlands. Grüße zurück. Kurze Antwort, nein, muss man nicht. Muss man nicht suchen. Du hast Mario Basler hier angesprochen. Ich bin wirklich der absolut gegenteiligen Meinung von Mario Basler. Und das sind bestimmt viele von euch in dem Fall auch, aber viele auch nicht. Das, was Mario Basler da aktuell in jedem zweiten Sport1-Format macht und wie der sich an Lennart Karl und Said Elmaler abarbeitet und sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass die beiden auch nur in einem Satz mit dem Wort Weltmeisterschaft genannt werden könnten, das ist schon kurios, wie extrem er das auch macht. Aber trotzdem, ich beobachte es immer wieder, und ich habe ja wirklich in den letzten Jahren viel über Talente gesprochen, über junge Spieler gesprochen, wie oft ich schon gelesen habe, junge Spieler nicht hypen und den Ball flach halten und dieses, die jungen Kerle heben ab, wenn ihr über sie berichtet. Und ich verstehe das nur sehr bedingt. Ich verstehe das wirklich nur sehr bedingt, weil, da sprechen wir gleich drüber. Aber vor allem bin ich der Meinung, man sollte sich eher über solche Spieler freuen. Und es gibt ja auch noch Unterschiede. Guess what, Mario Basler? Man muss differenzieren bei solchen Themen. Mario Basler ist ja grundsätzlich der Meinung, also junge Spieler darf man nicht overhypen. Fans dürfen das nicht. Medien und Journalisten dürfen das in seinen Augen schon mal gar nicht. Er bezieht sich da häufig eben auf Lennart Karl und Said Elmaler. Und über die beiden wollen wir jetzt auch sprechen. Für viele Leute, vor allem Mario Basler, ist es ein rotes Tuch, die beiden bezogen auf die WM zu nennen. Und ich kann nicht verstehen, warum. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Wenn die beiden so weiterspielen, wie sie es bisher tun, dann müssen sie in meinen Augen mit zur Weltmeisterschaft. Und warum sollte man dann eben nicht jetzt schon darüber sprechen? Der Grundgedanke, der dahinter steht, oder diese Intention, dieses, okay, Ball flach halten, die Jungs könnten abheben. Ich verstehe es ja auch irgendwo, weil man es auch schon häufiger mal gesehen hat. Ja, da macht irgendein junger Spieler ein, zwei gute Spiele, schießt ein, zwei Tore und dann ist die Rede vom XY Messi und das Jahrhunderttalent, das Wunderkind. So, und das passiert manchmal ein bisschen schnell und manchmal ein bisschen zu häufig, aber dass die Talente sich dann teilweise nicht durchsetzen, ist in meinen Augen nicht dem geschuldet, dass da vielleicht ein, zwei Artikel mehr über sie geschrieben wurden oder das ein oder andere Video über sie mehr gemacht wurde. Und wir haben es auch bei Elmaler und so weiter erlebt. Zum Beispiel, am meisten bin ich darüber gestolpert, als ich, da wollte ich mir nochmal die Highlights des glorreichen Spiels Köln gegen HSV anschauen und stolper da über ein Thumbnail von der Sportschau, die ganz groß Elmaler-Show titeln. Und ich denke mir so, warte mal, Elmaler? Kam der nicht irgendwie kurz vor Schluss rein, als beim HSV schon zwei Spieler gefehlt haben und hat dann ein Tor geschossen? Elmaler-Show? Ja, ein bisschen übertrieben. Ja, Medien vereinzelte Medien übertreiben dann hier und da in solchen Fällen, okay. Aber die machen das ja auch nur so, weil das die meisten Leute interessiert und die meisten Leute dann auf ihr Video oder auf ihren Artikel, you name it, klicken. Ja, weil es das größte Interesse erzeugt. Weil diese Spieler das größte Interesse erzeugen. Und ich war ja auch Teil davon bei Sport1, als Moukoko so ein Riesenthema war und da Klicks ohne Ende geliefert hat. Und natürlich hat man dann wirklich auch bei Sport1 alles ausgeschlachtet und wirklich jede halb so gute Trainingseinheit irgendwie von Moukoko thematisiert. Aber ist das jetzt der Grund, warum sich Youssoufa Moukoko im Profibereich bisher noch nicht so durchsetzen konnte oder bei Dortmund dann nicht durchsetzen konnte? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht und ich finde auch, es gehört dann irgendwo dazu. Und da muss man halt wirklich auch Unterscheidungen machen zwischen jungen Spielern. Weil Mario Basler ist der König der Pauschalisierungen. Ja, da geht's um, die Deutschen machen dies. Die Medien, super, die und alle unter einen Hut zu werfen, immer gute Idee. Die Medien machen Folgendes. Die jungen Spieler. Ja, aber es gibt nicht die jungen Spieler. Es gibt solche, solche und solche. Als ich dann gehört habe, müsste jetzt im Doppelpass gewesen sein, am Wochenende, dass er Lennart Karl mit Paul Wanner vergleicht? I mean, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, in denen sich die beiden Spieler bewegen. Ja, beides Talente aus der Jugend vom FC Bayern und der eine hat sich durchgesetzt, der andere nicht. Ja, aber der eine hat sich durchgesetzt. Der eine hat schon 3 Champions-League-Tore gemacht und steht irgendwie bei 5 Scorern in der Bundesliga. Dass man die beiden überhaupt in einen Topf wirft, und das scheint ja häufiger das Ding zu sein. So, die jungen Spieler müssen so und so behandelt werden von den Medien, von den Journalisten. Aber junger Spieler ist eben nicht gleich junger Spieler. Wenn du Paris Brunner ohne Profieinsatz zur WM quatscht, okay, ja, das ist vielleicht overhypen. Aber nicht bei einem dreifachen Champions-League-Torschützen. Ich bin ja ein Freund der Fakten. So, und jetzt habe ich mir mal Folgendes angeschaut. Ich habe ja eben gesagt, wenn die so weiterspielen, dann müssen die mit zur WM. Also, Said Elmala steht bei 9 Scorern in der Bundesliga. Der ist einer der besten Scorer der Liga bisher in dieser Saison. Mal unabhängig von seinem Alter. Und es wird ja immer bei der Nationalmannschaft das Leistungsprinzip gefordert. Warum dürfen dann eben nicht die Besten in Betracht gezogen werden für eine Weltmeisterschaft oder eine Nominierung? Ja, ist noch lange hin, kann noch viel passieren, okay. Aber trotzdem, das sind ja zwei der besten Spieler aktuell in der Bundesliga diese Saison. Elmala und Karl. So, Elmala, einer der besten Scorer der Liga. Leonard Karl, also da muss man auch den Eye-Test vielleicht nochmal mit dazu nehmen, wie gut dieser Typ ist und der Fakt, dass er das, was er geschafft hat, bei den Bayern geschafft hat. Das muss auch noch einbezogen werden. Der wird im Februar 18. Das ist jetzt, der ist jetzt keine 12. Also, Mario Basler tut so, als wäre das ein kleines Kind. Ja, der ist jung, aber er wäre, wenn der bei der nächsten Länderspielpause sein Debüt feiert, dann ist der nicht mal einer der jüngsten Nationalspieler Deutschlands. Da gab es noch einige Jüngere. Uwe Seeler zum Beispiel. Das ist ein anderes Thema. Der steht bei 5 Scorern, habe ich gesagt, in der Bundesliga und 3 Tore in der Champions League. So, jetzt mal ein aktueller Vergleich, weil wir wollen nicht über Uwe Seeler sprechen oder über junge Spieler vor 20 Jahren. Nee, schauen wir noch mal auf Lamine Yamal. Lamine Yamal hat mit 16 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben. Mit 17 hat Lamine Yamal sein erstes großes Turnier gespielt und das als Stammspieler für Spanien. In der Saison vor der EM hat Yamal zu diesem Zeitpunkt, also kurz vor Weihnachten, hatte der 4 Scorer in allen Wettbewerben. Und der hat fairerweise mehr gespielt, aber halt auch nicht mit so einem Output im Vergleich zu Karl und Elmala. Am Ende der Saison, vor der EM, stand Lamine Yamal bei 12 Scorern in der Liga, 2 in der Champions League. Said Elmala braucht also nur noch 3 Scorer beim ersten FC Köln, um diese Marke auch zu haben vor der WM. Karl hat jetzt schon mehr in der Champions League gezeigt als Lamine Yamal, zumindest was Scorer angeht, Output, als der, bevor der als Stammspieler für Spanien eine EM bestritten hat. Vielleicht kriegt man das in Deutschland nicht so mit. Aber wo waren denn die Diskussionen, ob Lamine Yamal wirklich mit zur EM fahren sollte? Ob der wirklich Nationalspieler der A-Nationalmannschaft sein sollte. Der Typ hat Ende August sein erstes Spiel für Barcelona in der Startelf bestritten und Anfang September wurde er für die Nationalmannschaft nominiert und hat auch gespielt. Warum müssen wir die so ultra krass in Watte packen, wenn wir doch augenscheinlich sehen bei Leonard Karl, der Mann ist verdammt gut. Ja, er ist jung, aber er ist sehr, sehr gut. Und da frage ich mich vor allem, warum sollen wir uns nicht einfach darüber freuen? Wir sind doch auch alle irgendwie Fußballfans und freuen uns darüber. Und ja, natürlich können wir dann auch ein bisschen hypen. Aber ich sehe es nicht in unserer Aufgabe, also mit uns meine ich jetzt uns Fans, uns Fußballfans, uns Content Creator, uns Journalisten oder die Journalisten, whatever. Ich sehe das nicht in deren Aufgabengebiet, diese Spieler davor zu schützen, nicht abzuheben, indem man es einfach so ein bisschen ignoriert oder vielleicht ein bisschen weniger darüber berichtet, wie krass die sind. Das ist Aufgabe des Spielers selber. Ja, schwierig für so einen jungen Spieler wahrscheinlich. Das ist Aufgabe des Umfeld des Spielers. Und das ist Aufgabe der Vereine. Aber wie gesagt, ich finde gerade diesen Lamine Yamal-Vergleich, also come on. Ich habe davon nichts mitbekommen, dass darüber diskutiert wurde, ob der Mann jetzt wirklich so gut ist. Sollte man den wirklich, wir verheizen den. Nächste Frage kommt von Luca. Moin Krögi, welchen Fußball-Hottake wirst du bis zum bitteren Ende vertreten, obwohl du von allen Seiten dafür Gegenwind bekommen würdest? Liebe Grüße aus der Hansestadt. Der Hansestadt, das kann ja wohl nur Hamburg sein. Es gibt einen, ich weiß nicht, ob es ein, also ist es ein Hottake, aber es ist ein Take, den ich jetzt schon seit Jahren vertrete und wo ich schon auch hier hausintern immer wieder für kritisiert werde oder Gegenwind bekomme, so hast du es formuliert. Ich glaube, das ist auch der beste Ausdruck dafür. Wo nicht so viele mit mir übereinstimmen, aber ich bleibe einfach dabei. Und ich sage, Es ist unpopulär. Unpopulär ist, glaube ich, das richtige Wort. Hot Take? Nicht wirklich. Und unpopular Opinion. Videobeweis im Fußball ist absolut richtig und sehr, sehr wichtig und unersetzlich. Das Problem mit dem Videobeweis ist ein menschliches. Also nimmt der Videobeweis Emotionen aus dem Fußball? Ja, absolut. Zeitweise. Ist die Umsetzung des Videobeweises aktuell katastrophal? Teilweise. Ja. Das liegt aber nicht am Videobeweis als solches, sondern am Video Assistant Referee. Deswegen, in meinen Augen, ist das Problem ein menschliches und nicht der Videobeweis. Habe ich das Gefühl, dass Schiedsrichter sich zu sehr auf den Videobeweis verlassen, seit es ihn gibt? Ja, auch das sehe ich so. 100%. Trotzdem, glaube ich, braucht es ihn zwingend, denn ey, wir können nicht in einem Millionen-Business, in einem Milliardengeschäft, können wir nicht spielentscheidende, unglaublich wichtige, weitragende Entscheidungen nur von Menschen fällen lassen, die da auf dem Feld das in der Situation entscheiden müssen. Das steht auf zu wackeligen Füßen, ehrlicherweise. Und jede andere große Sportart kommt damit zurecht und nutzt den Videobeweis. Warum denn nicht die größte? Ja, also, ja, wir befinden uns gerade in einer Transformation, in einer Umstellung, die nicht ganz so reibungslos verläuft. Aber ich glaube, 10 Jahre vorgespult, läuft es sehr viel besser, sehr viel runder und ist auch sehr viel akzeptierter. Und man hat dann auch, glaube ich, akzeptiert, dass es das irgendwo braucht. Und ich glaube, wie gesagt, aktuell ist es natürlich eine unpopular Opinion, aber ich werde dabei bleiben. Und man sieht es, finde ich, auch in Spielen, wo es keinen Videobeweis gibt. Also da, nee, ich will nicht, dass ein, wie gesagt, ein millionenschweres Spiel entschieden wird dadurch, dass jemand da auf dem Feld oder ein paar Leute auf dem Feld, die Schiedsrichter, das Spiel entscheiden durch eine teilweise offensichtliche Fehlentscheidung. Das ist dann halt, das hat für mich auch nichts mit Fairness zu tun, wenn wir doch die Möglichkeit haben, diese Videos, die Kamerabilder zu nutzen. Sie werden aktuell nicht gut genutzt, das kann man besser machen, aber das wird nicht mehr anders laufen. Evil Jared fragt: Moin Krügi, schon seit ich ein kleiner Junge war, liebe ich den Afrika Cup. Das Turnier hat einen besonderen Vibe für mich bis heute. Wirst du das Turnier auch verfolgen? Und hast du die Teams im Blick? Falls ja, wer ist dein Favorit auf den Sieg und gibt es Mannschaften oder Spieler, auf die du besonders gespannt bist? Finde ich spannend, also dass du das schon so seit langer Zeit verfolgst, beziehungsweise dass es auch für dich so eine Tradition hat, weil das hat es für mich nicht, bin ich ganz ehrlich. Bevor ich nicht im Fußball gearbeitet habe, habe ich den Afrika Cup kaum verfolgt. Kaum. Also Spiele geguckt nicht. Ich habe immer schon verfolgt, wer da gewinnt und wer ist da gut. Aber jetzt wirklich aktiv Spiele geguckt. Und das hat natürlich auch mit dem Timing zu tun, dass das halt in der Regel mitten im Club, in der europäischen Clubfußballsaison stattfindet. Das ist der Grund, warum dieser Cup auch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommen sollte, weil da spielen sehr, sehr tolle Mannschaften, sehr, sehr tolle Spieler, großartige Spieler, Topstars, internationale Topstars, die sich da duellieren. Das sollte noch mehr Aufmerksamkeit bekommen und noch mehr Fokus bekommen, aber das findet halt einfach wirklich mitten in der Saison statt, parallel zu eben Clubspielen. Das ist halt vom Timing her so unglücklich, weil also für uns jetzt, ich kann ja nur aus unserer Perspektive hier aus Calcio Berlin Sicht sprechen, während der Saison, da ist der Alltag voll eben mit Clubfußball. Für mich kommt dann noch die NFL obendrauf, Playoffs dann in der Zeit, in der Afrika Cup stattfindet, meistens oder Saisonendspurt. Da passiert halt einfach so viel und dann jetzt noch ein anderes Turnier nebenbei. Aber seit ich Content zum Thema Fußball mache, verfolge ich das schon intensiver und schaue mir auch immer die Mannschaften an, bevor es losgeht. Habe mich da jetzt auch ein bisschen eingelesen. Und es ist wie so häufig beim Afrika Cup, es gibt viele Favoriten. Das ist ein super enger Wettbewerb, wo kaum mal eine Mannschaft den Titel verteidigt, wo es ganz selten Mannschaften gibt, die den immer wieder gewinnen. Ich glaube, die Elfenbeinküste ist so die einzige Nation, die den jetzt in den letzten Jahren zweimal gewonnen hat, sondern immer jemand Neues, weil das also die kompetitive Dichte ist krass. Und die Favoriten sind, Elfenbeinküste habe ich angesprochen, wir haben ja deutscher Gruppengegner bei der WM drüber gesprochen, unglaublich schwer Tore gegen die zu schießen. Senegal, Algerien, Ägypten, Marokko, Kamerun, Nigeria, das sind zwei ganz eigene Themen, müssen wir gleich noch kurz drüber sprechen. Mein Top-Favorit ist Marokko. Die haben eine sehr gute Quali gespielt. Die sind generell sehr schwer zu schlagen oder verlieren kaum Spiele. Die haben unter dem aktuellen Trainer Walid Regragui, glaube nicht, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe, sorry dafür, fast nie verloren. Der hat am Anfang, als er Marokko übernommen hat, da hatte er die tolle WM 2022, wo sie bis ins Halbfinale gekommen sind. Das haben sie verloren und dann das Spiel um Platz 3. Dann noch einmal in der Gruppenphase, ich glaube, was sie, war irgendeine Quali, gegen Südafrika auf jeden Fall, haben sie verloren. Und dann das letzte Mal, Ende Januar 2024, hat Marokko auch wieder gegen Südafrika verloren, seitdem nicht mehr. Klar, jetzt auch nicht die allergrößten Herausforderungen gehabt, aber einfach auch eine gute Mannschaft mit guten Spielern. Hakimi natürlich als Starspieler, ist noch verletzt, sollte aber, glaube ich, im Laufe des Afrika-Cups fit werden. Vielleicht sogar relativ früh schon. Brahim Diaz, El Kanous von Stuttgart kennen wir zum Beispiel, Masraoui. Du hast auch spannende Spieler wie ein Benzeguir von Leverkusen mit dabei. Also wirklich ein toller Kader, auch wenn man den mal so durchgeht. Der Afrika-Cup findet in Marokko statt. Also die sind Gastgeber, auch immer noch ein Bonus. Oder kann helfen auf jeden Fall natürlich, wenn man Heimspiele hat. Und die haben diesen Pokal auch noch nie gewonnen. Ich glaube, Marokko ist dran. Marokko hat ein gutes Team und können das Ding gewinnen. Aber wie gesagt, die Konkurrenz ist hart. Ich habe ein paar Namen angesprochen. Kamerun und Nigeria, die muss ich kurz ansprechen. Weil das sind eigentlich gute Mannschaften, wenn man so die Kader durchgeht. Tolle Spieler dabei. Aber bei beiden Verbänden gibt es unglaubliches Chaos. Also Nigeria ist nochmal eine Sache für sich mit Korruptionsvorwürfen, mit ausbleibenden Zahlungen vom Verband aus, so dass die Spieler in Streik gegangen sind und so weiter. Wirklich kurios, aber noch verrückter ist es, das ist das, was bei Kamerun gerade abgeht. Bei Kamerun ist es so, dass der Präsident des Verbands, Samuel Eto'o, nachdem sie die WM-Quali nicht geschafft haben, den Trainer gefeuert hat. So, der Trainer sagt jetzt aber, du kannst mich gar nicht feuern, weil ich bin angestellt vom Sportministerium, also von der Regierung quasi. Und solange die mich nicht freistellen, also die nicht sagen, wir wollen dich nicht mehr als Trainer haben, kannst du mich schon mal gar nicht kündigen. Ich bleibe. Eto'o hat aber jetzt schon 9 Trainer installiert. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass Kamerun quasi 2 Nominierungslisten abgegeben hat. Weil ja beide denken, sie sind Nationaltrainer. Also so richtig weiß man nicht, wer aktuell der Trainer der Nationalmannschaft von Kamerun ist. Und es geht sogar so weit, dass der Trainer, den Eto'o jetzt haben will, unter anderem den Stürmer nicht berufen hat, der in der Nähe seines Torrekords für Kamerun ist. Ich glaube, noch 11 Tore entfernt. Also wenn dieser Spieler 11 Tore macht, würde er den Rekord als Rekordtorschütze des Landes von Eto'o einstellen. Jetzt gibt es natürlich so Verschwörungstheorien. Wollte der den nicht mit dabei haben, damit der Rekord bleibt? Keine Ahnung. Es ist wirklich, was in Kamerun gerade abgeht, ist kurios. Du hast jetzt auch noch nach ein paar Spielern gefragt. Ich möchte 2 nennen. Das sind jetzt beides keine super unbekannten Namen, aber 2 Spieler, die ich besonders im Auge haben werde. Das ist zum einen Ousmane Diomande von der Elfenbeinküste, spielt für Sporting Lissabon. Innenverteidiger, 22 Jahre alt, ist auch häufig hier schon mal Thema gewesen. Ein unglaublich vielversprechendes Talent seit Jahren jetzt schon. Sein Vertrag läuft 2027 aus. Der wird kommenden Sommer zu einem Top-Club wechseln. Und ich glaube, dass der Afrika-Cup auch eine große Rolle spielen kann, was die Größe des neuen Clubs angeht. Also wenn der ein tolles Turnier spielt und mit der Elfenbeinküste weit kommt und die mal wieder keine Gegentore kassieren, ey, den sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Und der andere ist jetzt auch kein No-Name, weil er bei PSG spielt und da jetzt schon einige Einsätze hatte. Aber Ibrahim Mbaye ist 17 Jahre alt, Flügelstürmer, spielt für den Senegal. war in den U-Mannschaften von Frankreich, hat jetzt aber schon zwei Spiele für den Senegal gemacht, jetzt direkt Afrika Cup. Mal sehen, wie viel Einsatzzeit er bekommt, aber es könnte so einer sein, der so ein, ja, ein kleines Breakout-Turnier erlebt. Wir machen weiter mit der Frage von Oblivion. Moin Krügi, kurz und knapp. Ist das der Untergang meiner Fortuna aus Düsseldorf? Liebe Grüße aus Köln. Vollkommen richtig. Ja, ey, Düsseldorf, da müssen wir kurz mal drauf schauen. Die sind 17. in der zweiten Bundesliga. Ziel vor der Saison, ja, auch eigens formuliert, lieber Klaus Allofs, war Aufstieg. Ziel jetzt, für den Rest der Saison ist es wahrscheinlich, nicht abzusteigen. Ey, das tut mir schon, das ist schon hart zu sehen, weil das ist wirklich ein Club, der eigentlich in die Bundesliga eher gehören sollte und jetzt gegen den Abstieg da spielt. Und da ist jetzt so viel passiert und ich habe auch gerade mich schon so ein bisschen über Klaus Allofs lustig gemacht, dass der sich vor der Saison hinstellt und sagt, wir wollen aufsteigen, wir sind jetzt dran und nicht nur er. Und sich dann irgendwann hinstellt und sagt, naja, wir haben das ja nicht formuliert. Wenn das immer von außen herangetragen wird, ja, dann wird der Druck auch unnötig hoch. Stimmt so nicht ganz. Und ja, das ist einer von mehreren Fehlern, die da auch gemacht wurden, kommunikativ. Aber ich glaube auch, was so Kaderplanung angeht, auch da sind so viele Aspekte bei Düsseldorf, die kann man gar nicht alle hier jetzt in so einem Video greifen. Da müsste Niklas mal ein Was läuft schief eigentlich machen, um da mehr ins Detail zu gehen. Aber so viele Baustellen, du hast Neuzugänge, die zwar viel spielen, jetzt auch nicht schlecht sind, aber alles zusammen funktioniert nicht 100%. Du hast ein Fitnessthema, du hast Gerüchte darüber, dass die Spieler nicht fit sein sollen. Daniel Thune wollte aber einen aggressiven Spielstil etablieren, wo man hoch verteidigt, hoch anläuft, aggressives Pressing spielt, die Spieler aber fitnesstechnisch gar nicht dazu in der Lage sind. Jetzt hast du mit Anfang einen anderen Trainer, der ist ein bisschen, der das eigentlich auch will, aber die Spieler es nicht können und man hat es zwischendurch auch mal versucht, irgendwie anders zu lösen. Hat auch nicht funktioniert, es passt einfach super viel nicht zusammen. Dann hast du noch viele Verletzungen, die kommen natürlich erschwerend mit dazu. Dann hast du eine katastrophale Defensive, die nicht gefixt werden kann. Ja, man muss dazu sagen, die Fortuna hatte jetzt auch einige unglückliche Spiele, gerade unter Markus Anfang, aber gerade was so Punkteausbeute angeht, ist es ja nur noch schlimmer geworden. Ja? Also Daniel Thune stand deutlich besser da als Markus Anfang, wenn man das mal so gegenüberlegt. Aber wie gesagt, auch ein paar unglückliche Spiele, auch ein paar Spiele, wo man sagen kann, da war man mal mindestens genauso gut wie der Gegner und hat das Spiel dann vielleicht sogar auch verloren. So, und jetzt tut sich halt natürlich das einiges und ich glaube, das ist auch notwendig. Ich glaube, dass es einen wirklich umfangreichen Umbruch bei der Fortuna braucht und der hat jetzt angefangen, ob der natürlich, ob der erfolgsversprechend ist oder Erfolg nach sich zieht, das steht absolut in den Sternen, aber also Klaus Allofs ist raus und Sven Mislintat wurde zum neuen Sportvorstand berufen. Der hat dann direkt auch den Sportdirektor mal rausgeschmissen mit Christian Weber. Wer die Rolle jetzt genau übernehmen soll, weiß man nicht genau. Ich glaube, man kann festhalten, dass Sven Mislintat da jetzt erstmal der ultramächtige Mann sein wird und versucht, die Fortuna wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ist Sven Mislintat da der richtige Mann? Das ist die große Frage, weil wir haben schon häufig hier über ihn gesprochen und dass er ein unglaublich guter Scout ist und auch schon als Analyst übrigens für die Fortuna gearbeitet hat. Ob er der Richtige ist, dem man viel Macht und Entscheidungsgewalt geben sollte, auch was zum Beispiel Trainerentscheidungen angeht, da kann man sich drüber streiten, das kann man auch kritisieren, da kann man auf die Trainerentscheidungen aus der Vergangenheit schauen von Sven Mislintat, wo einige nicht gesessen haben. Zum Beispiel bei Stuttgart, zum Beispiel bei Ajax. Soll kein einfacher Charakter sein. Gut, im Moment darf er da wahrscheinlich erstmal so schalten und walten, wie er will. Ich würde euch gerne irgendwie so ein Statement liefern mit so, ja, ich glaube, die Fortuna wird eine tolle Rückrunde spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber weiß ich das? Es hängt sehr davon ab, was Mislintat jetzt im Wintertransferfenster schon machen kann, welche Baustellen er angeht. Wie gesagt, die Transfers der jüngeren Vergangenheit, die sind jetzt nicht irgendwie durch die Bank schlecht, aber so richtig eingeschlagen hat auch keiner, ehrlicherweise. Wir haben ja auch, als Daniel Thune entlassen wurde, in der Reaction viel darüber gesprochen. Markus Anfang wird jetzt erstmal noch das letzte Spiel vor der Winterpause auf der Bank sitzen. Ich glaube nicht, dass er auch zum Start der Rückrunde auf der Bank sitzen wird. Ich glaube schon, dass Mislintat da seinen Wunschtrainer installieren wollen wird. mal schauen. Es läuft auf so vielen Ebenen was schief, dass das Problem tiefergehend sein muss. Aber ich glaube auch mit Blick auf den Kader, mit Blick darauf, wie die letzten Spiele auch teilweise liefen, dass das eine Mannschaft ist, dass das ein Verein ist, der nicht absteigen wird. Nicht in die dritte Liga. Ich weiß, wir haben dieses Argument, so qualitativ müsste man zu gut sein, um abzusteigen. Das hat man schon bei vielen, auch vor allem Traditionsclubs, gehört. Aber ja, nach Expected Points hat man nichts in den Abstiegsrängen verloren. Man spielt keine gute Saison, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Mannschaft zu gut ist, um jetzt da unten weiter drin zu hängen. Aber die nächsten Wochen und Monate werden ganz entscheidend, wie es mit der Fortuna weitergeht. Letzte Frage kommt von Lekozile. Lekozile? Kotzi? Oder so ähnlich. Gute Krögi, du bist Immobilienmakler von Welt und kennst die drei wichtigsten Pfeiler eines Immobilienkaufs. Die Lage und die Lage. An welchen der folgenden Orte sollte ich meine gepackten Koffer mitnehmen und deiner Meinung nach ein Haus bauen? Keketop Mountain, Endrick Island, Giovanni Reina City, Los Xavi Simmons, Kari Adeyemi Archipel, haben wir uns lange gestritten, wie die Aussprache ist. Ich glaube Archipel. Adam Logic Park, Lago di Mukoko. Liebe Grüße aus dem Sim City Real Life Simulator von Dieter Schwarz. Ist das eine großartige Frage? Und nur deswegen habe ich sie reingenommen, weil eine ernsthafte Antwort, weiß ich gar nicht, ob man die hier liefern kann und liefern muss, aber es ist eine wirklich super schöne, kreative Frage. Das sind natürlich alles Top-Talente, wo es gerade nicht ganz so gut läuft. More or less. Wir müssen natürlich jetzt, wenn wir das ernsthaft beantworten wollen, wo wollen wir ein Haus bauen oder kaufen, dann natürlich in einer Gegend, wo auch eine Preissteigerung möglich ist und nicht da, wo es jetzt teuer ist. Wir wollen jetzt nicht nach, wie heißt das da in München, Grünwald, wir wollen jetzt nicht an die Elbchaussee in Hamburg da ein Haus bauen, was unglaublich teuer ist, wahrscheinlich in ein paar Jahren auch noch ja, teuer sein wird, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Eine gewisse Wertsteigerung muss vorhanden sein. Karim Adeyemi, wie viel besser wird Karim Adeyemi noch? Haben wir nicht vielleicht den besten Karim Adeyemi schon gesehen? Bei Adam Logic bin selbst ich mittlerweile vorsichtig. Lago di Mukoko. Ja, ein Ferienhaus. Ich baue ein Ferienhaus am Lago di Mukoko. Aber mein Wohnhaus, boah. Xavi Simmons ist halt auch sehr teuer. 60 Millionen Marktwert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen, Adeyemi und Simmons sind sehr teure Wohngegenden. Giovanni Reina ist mittlerweile eine sehr günstige Wohngegend, auf jeden Fall. Endrick ist aber auch günstiger geworden. Ich schreibe Endrick noch nicht ab, auf gar keinen Fall. Ja, der hat jetzt einen sehr schweren Stand bei Real. Lass den mal woanders spielen, lass den sich noch mal vernünftig entwickeln. Ich glaube, baue ich mein Haus? Boah, das ist aber schon riskant. Das ist auch eine Erdbebengegend, ne? Eine Tsunami-Gegend. Da muss man ein stabiles Haus drauf bauen. Ich glaube, ich nehme Endrick Island. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr euer Haus hinbauen wollen würdet. Lago di Mukoko ist bestimmt am schönsten. Klingt auf jeden Fall am idyllischsten. Das soll's gewesen sein mit Fakalcho für diese Woche. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.